Ich stehe hier und wünsche einen guten Morgen, auch von mir. So, es wurde schon angesagt, 2. Timotheusbrief, eine Predigtreihe über einen Brief, der ja, prallvoll ist, aber alles in der Bibel ist prallvoll. Da ist nichts, was einfach nur so geschrieben wäre. Wirklich jeder Vers hat was in sich und das ist das große Wunder in diesem Buch, in Gottes Wort. Und es macht immer wieder Freude, sich damit auseinanderzusetzen. Besonders, wenn man eine Predigt schreiben will. Also ich lerne immer am meisten, sage ich, wenn ich eine Predigt vorbereite. Auch hier, 2. Timotheus 3, 10 bis 13. Aber bevor ich das lese, noch ein paar Bemerkungen vorweg. Es geht heute um Vorbilder. Wer ist denn mein Vorbild? Welcher Mensch? Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht heute um gute Vorbilder. Jemand, zu dem ich aufschaue und von dem ich sage, so wie der will ich auch sein. In der heutigen Zeit kann man sich ja ganz viele Vorbilder aussuchen, natürlich Familie und Freunde, aber auch Popstars, Sportler und. Lässt sich unendlich fortsetzen, die Reihe. Aber wer ist denn mein Vorbild? Lass uns mal ganz kurz drüber nachdenken und ich frage einfach mal, wem folgt ihr, wem folge ich? Das kann sich jeder von uns jetzt mal sagen. Habe ich ein Vorbild? Was mir jetzt gerade so aus der Pistole geschossen einfällt. Vielleicht will mir auch gerade jemand sagen, so aus der Pistole geschossen, wer ist dein Vorbild? Mag mir jemand das sagen? Ja, es ist gar nicht so einfach. Manchmal kommt das auch unbewusst, ne? Man orientiert sich an jemanden und weiß es gar nicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig zu wissen, was gute Vorbilder sind. Und zum Glück lässt Gott uns nicht allein bei der Suche nach unseren Vorbildern. Denn es gibt in der Bibel einen Leitfaden, mit dem wir gute Vorbilder finden können. Und ich lese jetzt aus dem 2. Timotheusbrief, den gehen wir ja jetzt seit ein paar Wochen Schritt für Schritt durch. Wie gesagt, 2. Timotheus 3, 10 bis 13. Paulus schreibt hier an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Das ist unser Predigttext. Und das ist auch eine ganz wichtige Stelle. Denn hier ist nicht nur von einem guten Vorbild die Rede, von Paulus nämlich, als Vorbild für seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, sondern eben auch von schlechten Vorbildern, die verführen. Das heißt, die von Gott wegführen. Und die gibt es wie Sand am Meer. Wie gesagt, wir brauchen nur mal ins Internet zu gehen, da tummeln sich ja eben ganze Heerscharen von schlechten Vorbildern. Gute gibt's natürlich auch da, Gott sei Dank, aber die muss man suchen. Und wie man die erkennen kann, das sagt Paulus hier. Er zählt eine ganze Reihe von Eigenschaften eines guten Vorbilds auf. Timotheus ist nämlich Paulus gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Und das ist starker Tobak, besonders das Letzte. Leiden. Ein gutes Vorbild erkennt man daran, dass er oder sie für Christus leidet oder bereit ist zu leiden. Das ist hart. Als ich klein war, habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Da wollte ich nämlich so stark und mächtig sein wie Julius Cäsar. Der römische Feldherr und Diktator. Ich habe damals Comics gelesen, Asterix habe ich gelesen. Viele Ältere werden es wahrscheinlich noch kennen. Und da kommt ja diese Figur vor, Julius Caesar. Und unser Wort Kaiser stammt vom Namen Caesar. Die alten Römer haben nämlich den Namen ihres großen Feldherrn vermutlich gar nicht Caesar ausgesprochen, sondern Kaiser. Caius Julius Caesar. Jeder Kaiser auf der Welt erinnert also an Caesar, das große Vorbild aller Machtmenschen. Und so wollte ich gerne sein, so als Kind, ne? War es aber nicht, Gott sei Dank. Und wurde es auch nicht. Gott sei Dank, ja. Aber der Machtmensch Caesar, wer war das? Wer war denn das wirklich? Das war ein römischer Adliger, der ganz Gallien erobert hat, das heutige Frankreich, mit brutaler Gewalt. Und dann hat er auch mit Gewalt die Macht in Rom an sich gerissen, im römischen Imperium. Ein sehr erfolgreicher, bewunderter, aber auch gehasster Mensch. So gehasst, dass er schließlich zum Teil von seinen eigenen Freunden ermordet wurde. Aber alle römischen Kaiser haben ihn zum Vorbild gehabt. Das Urbild des Machtmenschen. Aber wo blieb denn die Liebe in Caesars Leben? Ich glaube, Caesars große Liebe war Caesar. Er hat sich und seine Macht geliebt. Mehr als Menschen, mehr als irgendeinen Gott. Caesars Gott war er selbst. Und nach seinem Tod wurde er auch tatsächlich zum Gott erklärt von den Römern. Und noch heute sind viele Historiker von ihm fasziniert und von seinem Neffen, seinem Nachfolger als römischer Herrscher, Augustus. Der hat sich nämlich auch Gaius Julius Caesar genannt. Und in der Bibel kommt er auch vor, als der Kaiser, unter dessen Herrschaft Jesus geboren wurde. Wir kennen diese Stelle aus der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, auf das alle Welt geschätzt würde. Und hier in dieser Bibelstelle taucht wieder der Name Caesar auf. Caesar Augustus, zu Deutsch Kaiser Augustus. Caesar Augustus steht im Original. Caesar war der offizielle Titel der römischen Kaiser. Für Augustus war sein Onkel Caesar Gaius Julius das Vorbild. Ein Machtmensch war auch er, Augustus. Er hat ein Reich beherrscht, das von Portugal bis in den heutigen Irak reichte und von Ägypten bis hierher nach Lichtenau. Hier in der Nähe ist Anreppen, ein Ort, so ein kleiner Ort, und da war ein Römerlager zu Augustus' Zeit, wo Soldaten gelebt haben. Aber hier, in unserer Bibelstelle, was steht da? Ein Vorbild soll bereit sein zu leiden, wie Paulus, für Christus zu leiden. Paulus wurde gesteinigt, ausgepeitscht, vertrieben, gedemütigt. Und hat das alles mit sich geschehen lassen. Was für ein Kontrast zum Machtmenschen Caesar. Verfolgt werden, für einen Gott leiden, geduldig sein, liebevoll, das war nicht das Vorbild für römische Kaiser. Aber die gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Viele von ihnen sind regelrecht zugrunde gegangen oder wurden ermordet, wie Caesar selber. Aber das Christentum gibt es immer noch. Das Werk, das Paulus durch Gottes Kraft getan hat, blüht und wächst immer weiter auf der ganzen Welt. Immer wieder kommen Menschen zum Glauben an Christus. Das Konzept, das Paulus hier nennt, Vorbilder zu erkennen, scheint also erfolgreich zu sein und auf jeden Fall dauerhafter als das Konzept Machtmensch. Glauben, Langmut, Liebe, Geduld in den Verfolgungen, in den Leiden. Geduld in Verfolgung, das sagt sich richtig leicht, aber lesen wir mal, was das für Paulus bedeutet hat in Lystra. In der heutigen Türkei zum Beispiel, da predigt er von Jesus Christus, aber wie reagieren die Menschen drauf? Ich lese aus Apostelgeschichte 14 ab Vers 19. Apostelgeschichte 14, wer es aufschlagen mag, ab Vers 19. Sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Das ist die Bibelstelle. Später kamen Paulus und sein Begleiter Silas nach Griechenland, nach Philippi. Und dort, ich lese jetzt Apostelgeschichte 16 ab Vers 19, ergriffen sie Paulus und Silas schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Soweit die Apostelgeschichte. Und das klingt richtig brutal. Paulus wurde erst gesteinigt, das heißt so lange mit Steinen beworfen, bis man glaubte, er sei tot. Und dann, später wird er auf grausame Weise ausgepeitscht und in den Kerker geworfen. Trotzdem macht er immer weiter, lässt sich nicht beirren, erzählt von Jesus, von der Türkei bis später nach Rom. All diese Leiden hat er mit Geduld ertragen, weil ihm Jesus wichtiger war. Im Philipperbrief schildert Paulus, dass er früher ein angesehener Pharisäer war. Das heißt, er gehörte zur jüdischen Elite. Er war ein frommer Mann, der dem jüdischen Gesetz folgte. Er hatte Ansehen, er hatte Macht, verführerisch. Damals hieß er noch Saulus und hat die Christen brutal verfolgt. Doch in Philipper 3 ab Vers 8 sagt er zu seiner großen Karriere, um seinetwillen, also wegen Jesus, habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Kot, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Das hat Paulus geschrieben und Paulus hat sein altes Leben, seine Karriere aufgegeben, um Christus zu finden. Er hat alles aufgegeben, sein Ansehen, seinen Beruf und auch seine Heimat, nur um bei Christus zu sein und um das zu tun, was er will. Dabei hat er nicht gern gelitten, bestimmt ganz und gar nicht. Aber er hat das alles ertragen, er ist für Jesus immer weitergegangen. Halten wir also fest, ein gutes Vorbild ist jemand, für den Jesus das Wichtigste ist, der sogar für ihn leiden würde oder gelitten hat. Und hier in dieser Gemeinde sind Menschen, also viele Menschen, die in der alten Sowjetunion gelebt haben und die diskriminiert wurden, weil sie Christen waren. Ja, und die können das nachvollziehen, was es bedeutet, für Christus zu sein. Ich bin im Westen aufgewachsen, ich musste nie leiden, Gott sei Dank. Aber eben andere haben diese Erfahrung machen müssen. Und genau wie Paulus, und der schreibt in unserem Predigttext, aus allen hat mich der Herr erlöst und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Paulus hat die Verfolgung nicht ertragen, weil er ein Übermensch ist, sondern allein durch Gottes Kraft. Ohne ihn konnte er nichts tun. Auch das gehört zu einem Vorbild, das Wissen, dass ohne Gott nichts geht. Auch unsere Vorbilder, wenn sie gut sind, wissen, dass sie abhängig sind von Gott, und zwar vollständig. Ja, diejenigen, die früher in der Sowjetunion gewohnt haben, wohnen jetzt hier in Sicherheit, durch Gottes Gnade. Christliche Vorbilder wissen eben, ohne Gnade geht gar nichts. Bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir noch ein weiterer Mann in der Bibel eingefallen, der für mich ein Vorbild ist, Josef. Ein Mann im Alten Testament, lange vor Paulus hat er gelebt, aber sein Leben zeigt genau das, was Paulus hier als Merkmal eines guten Vorbildes nennt. Wir können nicht die ganze Josef-Geschichte lesen, dazu fehlt natürlich die Zeit, aber ich fasse mal etwas zusammen und hinterher lesen wir auch ein paar Verse. Stellen wir uns mal Josef erst einmal vor. Er war ein ganz junger Mann, noch keine 20 Jahre alt. Von seinem Vater Jakob wurde er heiß und innig geliebt. Ein Junge im Wohlstand. Aber plötzlich endet das alles. Seine Brüder sind nämlich neidisch auf ihn, hassen ihn, weil sein Vater Josef ebenso liebt. Und sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Er wird nach Ägypten verschleppt. Erst ist er Papas Liebling und dann ein Sklave in einem fremden Land, weit weg von jeder Liebe, von zu Hause. Ein Trauma, würde man heute sagen. Und dann kommt der Oberbefehlshaber, der Leibwache des Pharaos, also der Chef der Bodyguards Ägyptens, und kauft ihn, den Josef. Potiphar heißt dieser mächtige Mann. Josef muss für ihn jetzt arbeiten, aber Gott lässt Josef alles gelingen, sodass er schließlich in Potiphars Haushalt ganz viel zu sagen hat. Und endlich jetzt mal wieder eine gute Wende in Josefs Leben. In diesem Elend. Auch da passiert es. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 39, Abvers 6. 1. Mose 39, Abvers 6. Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand da. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Soweit diese Bibelstelle. Josef bleibt standhaft. Er hätte ja auch nachgeben können. Dann hätte er nämlich Macht in Potiphars Haus gehabt und auch seine Frau noch dazu. Aber Josef flieht. Er will Gott gehorchen. Aber was war der Lohn für Josefs Treue zu Gott? Potiphars Frau sagt ihrem Mann, Josef sei über sie hergefallen. Sie dreht alles um. Und jetzt, ab Vers 19 steht, als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. So, das ist der Lohn. Wieder muss Josef unschuldig leiden. Erst lebt er ein gutes Leben bei Potiphar und dann stürzt er wieder tief und landet jetzt im Gefängnis. Ab Vers 21 aber steht, der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wieder ging es aufwärts mit Josef. Merkt ihr? Es ist auf und ab. Im Gefängnis deutet er dem Mundschenk des Pharao dann später, der auch eingesperrt ist, einen Traum. Und dieser Mundschenk ist darüber hocherfreut und Josef bittet ihn, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, dass er mich hier herausholt. Aber nein, der Mundschenk vergisst Josef. Und er muss nochmal 2 Jahre im Gefängnis schmachten, völlig unschuldig. Was für ein Leben. Immer wenn es Josef wieder gut geht, macht's Rums. Und er stürzt tief, immer tiefer, bis ins Gefängnis. Für ihn gibt es kein Entrinnen. Wahrscheinlich denkt er, dass er den Rest seines Lebens eingesperrt bleibt. Ist das der Lohn? Er muss leiden. Er will Gott treu sein, muss immer mehr leiden. Also ich glaube, ich wäre verzweifelt. Vielleicht hätte ich Gott gesagt, warum tust du mir das an? Diese Achterbahnfahrt. Was habe ich denn getan, dass ich so leiden muss? Aber von Josef steht nichts darüber in der Bibel, dass er so gedacht hätte. Er bleibt Gott treu. Selbst als es in seinem Leben richtig finster ist, Gott schenkt ihm nämlich, dass er Träume deuten kann. Wäre Josef verbittert, hätte sich von Gott abgewandt, dann hätte er nicht diese Fähigkeit von Gott bekommen. Glaube ich. Mit Gottes Hilfe konnte er Träume deuten. Das hat Gott ihm geschenkt. Und er ließ es ihm auch gelingen, was er anfasste. Und er blieb treu. Er blieb treu. Also er ist ein Vorbild. Und schließlich deutet Josef einen Traum des Pharao. Und er holt ihn auch endlich heraus aus dem Gefängnis und setzt ihn sogar zu seinem Stellvertreter ein. Josef geht es jetzt wieder gut. Und dieses Mal bleibt es auch so. Später kommen seine Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Josef erkennt sie und stellt sie auf die Probe. Was tut er jetzt? Rächt er sich? Die Brüder, die ihm das alles so angetan haben? Sklaverei. Letztendlich sind sie dafür verantwortlich, für all das, was Jesus erleiden musste. Rächt er sich? Ein Machtmensch wie Julius Cäsar, der hätte sich bestimmt gerecht, glaube ich. Aber was haben die Brüder? Ja, was haben die Brüder ihm nämlich angetan? Wir wissen es. Das wäre doch nur gerecht, ne? Gerechte Strafe. Endlich mal. Aber lesen wir, was Josef tut. Ich lese aus 1. Mose 45 ab Vers 1. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. So, jetzt kommt der Moment der Rache. Tja, gucken wir mal. Josef brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht auch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reichs. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Beeilt euch und kehrt zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt dir ausrichten. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt doch so schnell wie möglich zu mir. Das sagt Josef. Und wenn ich das lese, dann, ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das lese. Als Jugendlicher habe ich immer gedacht, warum dreht er seinen Brüdern nicht den Hals um? Ne? Habe ich so gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, die Geschichte. Konnte ich nicht verstehen. Aber Josef erkennt in seinem Leben das Wirken Gottes. Das erkennt er jetzt. Und er rächt sich nicht. Er vergibt seinen Brüdern. Und er rettet sie vor dem Hungertod. Ein Riesensegen. Und auch das ist ein Merkmal von Vorbildern. Von ihnen geht Segen aus. Wie von Jesus. Von Jesus gehen ganze Ströme von Segen aus. Viel mehr als von jedem Menschen. Er hat sein Leiden geduldig ertragen. Er blieb demütig und hat Gott nicht angeklagt. Genauso macht das auch jetzt auch Josef. Er bleibt demütig. Er hat sogar anderen gedient, dem Potiphar, dem Pharao. Er ist durch die Hölle gegangen, aber er kam als sanfter, vergebender Mensch aus dieser Hölle heraus. Er war aber trotzdem stark. Er trug nämlich die Verantwortung für ganz Ägypten und für seine Familie. Und dafür muss man stark sein. Er war sanft und nach dieser Achterbahnfahrt war er so stark, dass er das konnte. Und ich glaube, diese Stärke kommt wirklich von alleine von Gott. Von sich aus hätte er das nicht gekonnt. Nach all diesem, was er ertragen musste. Er wusste aber, Gott war's. Das sagt er ja ganz klar. Gott hat mich hierher geschickt. Er wurde nicht stolz. Und er hat auch nicht gesagt, schaut auf mich, wie toll ich bin. Ich Superman, ne? Ich der Retter Ägyptens. Nein, nein. Das sagt er nicht. Er sagt, Gott hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ein Vorbild ordnet sich Gott unter. Und er gibt nicht mit dem an, was er kann und ist, weil er weiß, das ist gar nicht von ihm. Die Kraft und die Fähigkeit kommt von Gott. Also darin ist Josef mir ein Vorbild. Natürlich will keiner so leiden wie er, aber in dieser Geschichte sehen wir, wie Gott ihn durch alles Leid hindurch trägt. Na gut, er hat vor 3500 Jahren gelebt. Er ist also lange, das ist lange her und er ist weit weg. Aber wie gesagt, hier bei uns in der Gemeinde gibt es Menschen, die das nachvollziehen können. Die nicht so etwas erlebt haben, wahrscheinlich nicht wie Josef, aber die wissen, Christsein kann auch Leiden bedeuten. Sogar, dass man ins Gefängnis muss. Selig ist, wer da nicht sagt, Gott, du kannst mir gestohlen bleiben, warum tust du mir das an? Sondern der sagt, Vater, ich bleibe bei dir, gerade jetzt in dieser Dunkelheit. Bitte hilf mir. Josef hat das gemacht, auch Paulus. Und viele andere vor Jahrtausenden und auch heute. Sie sind im Glauben geblieben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen. Und das sind Vorbilder. Im 2. Timotheusbrief nennt Paulus auch noch ein anderes Merkmal von guten Vorbildern. Sie folgen nämlich der Lehre mit ihrem Leben und ihrem Streben. Das heißt, sie lesen die Bibel oder hören sie. Sie hören gute Predigten und sie versuchen mit Gottes Hilfe auch danach zu leben. Natürlich sind sie dabei nicht perfekt. Keiner ist perfekt. Auch Vorbilder können uns enttäuschen, wahrscheinlich werden sie uns auch irgendwann mal enttäuschen, weil sie eben nicht perfekt sind, weil sie Menschen sind. Vorbilder machen Fehler, aber Vorbilder stehen auch zu den Fehlern und bitten für sie um Verzeihung. Also nochmal, Gottes Lehre, gute Lehre ist wichtig. Und wir müssen immer danach streben, wir müssen unser Leben danach ausrichten, alles dafür tun, dass wir das Wort Gottes studieren, dass wir in ihm bleiben und in ihm bleiben, was Jesus gesagt hat. Wenn wir gute Predigten hören, sollten wir sie behalten oder zumindest so zentrale Sätze behalten oder uns aufschreiben. Das ist so wertvoll. Und gute Vorbilder leben uns das auch vor. Gute Vorbilder, und ich glaube, auch hier bei uns gibt es diese Menschen, die wirklich danach streben, die danach dürsten und hungern nach Gottes Wort. Die nehmen das in sich auf, besonders wenn das Leid groß ist. Wie ein Schwamm manchmal saugt man dann Gottes Wort auf. Und ich finde das toll und ich lerne dadurch auch immer mehr dazu, auch wenn ich auf diese Menschen sehe. Und ich merke, es kommt von Gott, diese Kraft. Ich würde zwar alles gerne selber können, aber nee, geht nicht. Wie gesagt, das sind gute Vorbilder, aber leider gibt es auch sehr viele schlechte. Ich habe es anfangs ja schon gesagt. Zum Beispiel große Stars, die gut aussehen, richtig gute Schauspieler sind und richtig gut singen können, aber sie haben schon 4 Scheidungen hinter sich. Und das sind keine guten Vorbilder. Ihr Ruhm, ihre Macht, ihre Aussehen, das ist natürlich verführerisch, aber ihr Leben, das ist ziemlich traurig. Keine guten Vorbilder. Oder vielleicht haben wir auch Freunde, die uns sagen, komm, lästere mit uns mit. Oder trink ein Gläschen. Eins ist keins. Und dann kommt's Besäufnis. Folgen wir ihnen nicht. Gott sei Dank gibt es eben auch die guten Vorbilder. Und das größte und das beste Vorbild von allem ist Jesus selbst. Er ist perfekt, er allein. Keiner ist wie er. Und ihm können wir wirklich unser ganzes Leben anvertrauen. Wir können mit ihm sprechen, er lebt und er antwortet. Am besten, wir hängen uns richtig an Jesus dran. Wir lassen ihn nicht mehr los. Und wir lernen von Gottes Wort. Das ist das Wichtige. Lernen wir von Gottes Wort. Lernen wir von den Menschen, die wirklich danach streben, sich an Jesus dranhängen und an Gottes Wort. Und von denen wir wissen, ja, die machen Fehler, aber die geben es zu. Die wissen, ich bin nicht perfekt. Meine Kraft kommt von Gott. Das sind Vorbilder. Gucken wir nicht auf das Aussehen. Gucken wir nicht auf die Macht. Lassen wir uns von Gott führen. Lassen wir uns wirklich von Gott führen. Haben wir Jesus vor Augen? Wenn wir für Jesus vor Augen haben, dann finden wir auch Menschen, denen wir vertrauen können. Halten wir an der guten Lehre, halten wir fest an Glauben, Langmut, Liebe, Geduld. Amen.